Halleluja. Ich denke, diese Worte, die Betty vorher gelesen hat, helfen mir weiter, obwohl ich noch nicht weiß, in welcher Art und Weise, weil die heutige Predigt oder der heutige Bibeltext, den Gott mir aufs Herz gelegt hat, geht in einer völlig anderen Richtung. Und ich denke, eines ohne das andere wird nicht funktionieren. Der Text ist Markus Kapitel 11. Zwei Abschnitte davon, Vers 12 bis 14 und Vers 20 bis 26. Markus Kapitel 11, die Verse 12 bis 14. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm: Es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Jetzt Verse 20 bis 26. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht: Hebe dich und wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel auch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Amen, Halleluja. Ein total wichtiger, interessanter Text, weil ich möchte hier mich heute auf den Vers 24, 23 und 24, die praktisch das Gleiche sagen, zweimal. Vers 23, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht: Hebe dich und wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Halleluja. Und Vers 24, das ist quasi das Gleiche. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Ich habe als Überschrift dieser Predigt Zeichen und Wunder durch Glauben gewählt. Und ich denke, dass diese Verse, die Betty vorher gelesen hat, einen guten, sagen wir so, Gegengewicht für diesen Text sind. Und auch Jesus selbst hat da im Vers 26 auch so ein Gegengewicht gelegt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Das heißt, so ein Gegengewicht, weil dieser Vers, was Betty vorher gelesen hat, Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, das hat mich wirklich beeindruckt. Das heißt, Güte, was heißt Güte, wir sollen Güte haben, das bewegt mich in der Tiefe meines Wesens, meiner Seele, weil ich das nicht bin. Oder ich spüre, da fehlt noch ganz viel in diesem Weg. Das ist, dass ich eine gütige Person bin. Und wenn ich diesen Text lese, ich soll zu diesem Baum oder zu diesem Berg sagen: Werf dich ins Meer, und das passt viel, das passt sehr zu mir. Das hätte ich Lust, jeden Tag zu sagen, 10-mal. Aber eine gütige Person zu sein, das ist schwerer, das fällt mir nicht so leicht. Und darum sage ich, das ist ein Gegengewicht. Aber über diese Gegengewichte werde ich auch sprechen. Ich habe diesen ganzen Text mal zusammengefasst in einen Satz. Letzte Woche habe ich mit dem Stefan gesprochen über solche Kernaussagen oder Zusammenfassungen von Texten, und das habe ich auch heute gemacht. Habt Glaube an Gott, dann werden eure Gebete erhört. Passt mal diesen ganzen Text mit diesem Satz zusammen. Habt Glaube an Gott, dann werden eure Gebete erhört. Ich fange mal an mit diesem Wort Glaube. Weil viele Leute haben, und ich habe schon früher oft gehört, ja, die Bibel stimmt gar nicht, weil da steht geschrieben, wenn wir Glauben haben, dann sagen wir zu diesem Berg, werf dich ins Meer und er wird dich ins Meer werfen. Und sind viele Leute dahin gegangen, irgendwie vor einen Berg und gesagt, werf dich ins Meer und da ist nichts passiert. Und ich habe noch nie gesehen, dass ein Berg irgendwie durch die Luft fliegt und ins Meer fällt oder so. Ne? Die Bibel kann gar nicht stimmen, sagen einige Leute. Oder viele haben vielleicht gesagt, ja, ich habe das getan, ich habe fest geglaubt und habe gesagt, ne, ich will ein neues Auto oder irgendwas so und das ist nicht passiert. Ist wichtig, weil dieses Wort ist Wahrheit. Jesus hat das gesagt, zweimal sogar in zwei Verse. Er hat praktisch das Gleiche gesagt. Wir können Sachen bewegen, wir können Sachen bekommen. Dafür brauchen wir Glaube. Aber warum bekommen wir die Sachen nicht oder warum bewegen wir zu wenig Sachen? Weil wir nicht Glauben haben. Aber ich habe doch Glaube. Nun sollen wir nachdenken, was bedeutet überhaupt das Wort Glaube? Weil ich würde mal tippen, dass die meisten Menschen das Wort Glaube auslegen als ein religiöses Gefühl. Ein Gefühl, das sie im Herzen haben. Ein positives Gefühl, wenn sie jetzt in einem Gottesdienst sind oder ein Lobpreislied singen oder hören, dann haben sie so ein warmes Gefühl auf dem Herzen. Und das nennen die dann Glauben. Stimmt aber nicht. Glaube hat wenig damit zu tun, mit solchen warmen Gefühlen auf dem Herzen. Hat auch ein bisschen damit zu tun. Aber wenig. Andere verstehen Glauben als quasi eine mentale Energie. Man muss fest denken und dann, wie so in Zeichentricksfilms, bewegen sich Sachen oder so nur mit dem Denken. Ne? Ich denke und dann gehen die Lichter aus oder so. Oder an, wenn sie aus sind, dann an, ne? Wegen der Elektrizität. Ne? Es gab einen Mann, der war ziemlich pleite und er hat ein Buch geschrieben, Denke und werde reich. Und ist tatsächlich reich geworden, weil dieser Buch sich so gut verkauft hat. Weil alle an diesen Blödsinn geglaubt haben, denke und werde reich. Ob man reich wird, ne? Ob man reich werden könnte, einfach durch Denken. 100 Mal am Tag, ich will reich werden, ich will reich werden, ich will reich werden. Da können die Leute nur krank werden, geistlich krank werden, weil die Liebe zum Geld die Quelle aller Übel, ja, ist. Liebe zum Geld. Und nur denken, 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 das muss passieren, ist nicht biblischer Glaube. Da müssen wir nachdenken, was ist dann ein biblischer Glaube? Wenn wir jetzt diesen Bibelvers einfach rausreißen, ich empfehle die Leute immer, lernt Bibelverse auswendig. Ist total wichtig, das mache ich auch sehr oft zu Hause. Gestern habe ich das einige Male gemacht. Den Bibelvers mehrmal durchzulesen, dann schließe ich die Augen und versuche den Vers zu sagen, ohne dass ich den sehe. Das mache ich öfter, mehrmals am Tag manchmal. Aber da ist eine kleine Gefahr, wenn wir den aus dem Zusammenhang reißen, weil nämlich Jesus im Vers 2 und, lass mal sehen, 22, er sagt einen Satz, habt Glauben an Gott. Glaube an Gott. Das heißt, hier im Vers 23 und 24 geht es nicht um diesen allgemeinen Gott, wie viele so sagen, ich glaube an Gott. Und damit meinen sie, die glauben, dass Gott existiert, dass es einen Gott gibt. Das ist natürlich wichtig, die Bibel sagt, wenn jemand überhaupt nicht glaubt, dass es Gott gibt, kann er nicht weiterkommen, kann er nicht den vollkommenen Glauben erreichen. Ist natürlich ein guter Anfang, glauben, dass Gott existiert, okay, aber wenn der Glaube nur darin besteht, glauben, dass Gott existiert, dann ist es kein biblischer Glaube.
Biblischer Glaube geht weiter. Glauben, dass Gott existiert und dann auch in seine Worte glauben. Glauben an das, was er sagt, was er befiehlt, was er beibringt. Ein ganz tolles Wort, um jetzt Glaube näher zu erklären, ist Vertrauen. An Gott vertrauen. Ja, Vertrauen an Gott ist schon besser als Glaube an Gott. Ich sage mal so, zu verstehen. Wenn ich an Gott vertraue, muss ich ihn auch kennen. Glaube an Gott. Der wahre Glaube an Gott, der fängt mit einer Beziehung zu Gott. Ohne Beziehung zu Gott gibt es keinen Glauben, kein biblischer Glaube. Es kann viele, viele andere Glauben geben. Es gibt ganz, ganz viele andere Glauben. Manchmal werde ich gestört. Das heißt, manchmal stört es mir, wenn ich bestimmte Lieder singe, die sagen, du bist ein guter Gott oder du bist der Gott, der so gut ist oder so. Das stört mich ein bisschen, weil für mich gibt es nur einen Gott, der Schöpfer, der Vater, Jesu Christi. Aber die Bibel lehrt uns, dass es auch viele andere Götter gibt. Das ist leider so. Muss ich auch selber kapieren. Es gibt einfach andere Götter, andere Glauben. Es gibt sie, obwohl sie ganz falsch sind, aber es gibt sie in den Köpfen der Menschen. Und die Menschen glauben an solchen Götter, die selber erfunden haben, in solchen Märchen. Sie glauben daran, obwohl es völlig falsch ist. Der Glaube an Gott fängt mit einer Beziehung, eine persönliche Beziehung zu Gott. Und jetzt unterstreiche ich jetzt ganz stark persönliche Beziehung. Persönliche Beziehung, dass ich ihn ganz persönlich kenne. Nicht nur weiß, wer er ist, gehört habe, dass er, ne, dass jemand erzählt hat. Nein, ich habe ihn gespürt. Man sagt, ich habe ihn gesehen. Obwohl das jetzt ein bisschen im übertragenen Sinn ist. Ich habe ihn gehört. Das ist auch ein bisschen übertragen. Aber das kann ich auch so sagen. Das, was ich von Gott spüre, das ist so real für mich, dass es nur wenig übertragen ist, wenn ich sage, ich habe ihn gehört und ich habe ihn gesehen. Und nur wenn ich eine Beziehung zu Gott habe, wenn ich ihn persönlich kenne, wenn ich sein Kind bin, dann könnte ich auch seine Verheißungen in Anspruch nehmen. Leute, die ihn nicht kennen, die kein Kind Gottes sind, können auch seine Verheißungen nicht in Anspruch nehmen. Menschen, die nicht bekehrt sind, können nicht hingehen und sagen, ja, aber steht geschrieben, wenn wir Glauben haben, wenn wir Glauben haben. Ja, hier geht es nicht um den allgemeinen Glauben, nur dieser Glaube an Gott. Vertrauen an Gott, Vertrauen an Gott. Das heißt, ist ein nächster Schritt. Weil die Menschen, die nur mit den Lippen sagen, ich glaube an Gott und damit meinen, ich glaube, dass Gott existiert, die machen einen logischen Fehler. Weil wenn es Gott existiert, dann gibt es auch Folgen. Dann muss auch was passieren. Wenn ich weiß, dass es ein Wesen gibt, unsichtbar, allgegenwärtig, der alles sieht und gerechtig ist, dann muss ich zwingend mein Leben anders führen, als wenn es dieser Wesen nicht gäbe. Ne? Da gibt es Folgen und die Leute, die ziehen diese Folge nicht. Die sagen, ich glaube an Gott, dass er existiert, aber die leben, die wissen, dass Gott alles sieht, was sie tun, aber die leben trotzdem in ihren Sumpf. Die leben trotzdem, ignorieren das. Ne, ignorieren, die ziehen diese Folge nicht. Das heißt, Vertrauen an Gott ist auch eine Folge, die wir ziehen, wenn wir eine Beziehung mit ihm haben. Vertrauen. Vertrauen heißt, sich seine Pläne einzufügen. Vertrauen an Gott heißt, Gott hat Pläne für mich und ich muss mich demütigen und sagen, okay, wenn Gott Pläne für mich hat, dann habe ich nicht mehr, ne, oder muss ich mich da anpassen an diese Pläne und warten, dass er mich führt. Geduld haben. Geduld haben. Das ist auch eine Spannung, ein Spagat. Weil ich habe vor ein paar Tagen gebetet, Gott, du hast mich nicht geschaffen, um hier meine Zeit zu verplempern und nichts zu tun. Du hast mich geschaffen, um was zu tun und um nützlich zu sein, etc. Amen, das ist wahr. Aber wir müssen auch Geduld haben. Manchmal prüft uns Gott, wie vorher der Siegfried gesagt hat, die Prüfungen bringen uns weiter. Geduld haben und warten auf die Führung. Hören, seine Stimme hören, weil manchmal sind wir so beschäftigt und wir hören seine Stimme. Und ich hatte diese Woche einen Riesenkampf, weil ich hatte mir vorgenommen, jeden Abend, wenn ich schlafen gehe, nehme ich mir so Ideen, was tue ich morgen, was tue ich morgen. Und normalerweise ist das Arbeiten in meine Bücher. Schreiben, am Computer sitzen und loslegen, was das Zeug hält, weil am Morgen habe ich die meiste Konzentration. Nachmittags und abends funktioniert, gehen die Sachen einfach nicht so. Das heißt, ich muss früh aufstehen und loslegen sofort, weil dann kann ich mehr machen. Aber der Heilige Geist und die Bibel haben mir gezeigt, dass ich vorher, nachdem ich aufstehe, eine Gebetszeit haben muss. Und ich hatte schon einige Mal geschafft, halbe Stunde zu beten. Aber das war, Halleluja, das war sehr schwer. Und diese Woche habe ich mir vorgenommen, halbe Stunde. Dann habe ich gesagt, nee, das halte ich nicht durch. Aber mindestens 15 Minuten. Aber das war ein so großer Segen, wenn ich das geschafft habe. Der Tag verlief so anders. Und auch meine Arbeit war so erfolgreich. Und ich konnte auch nachmittags und bis abends arbeiten. Und ich habe es trotzdem geschafft. Vorher habe ich es nicht geschafft. Amen. Was hat es damit zu tun? Glaube ist grundsätzlich in der Beziehung mit Gott. Und wir können so viel über Gott reden, so viel über ihn erzählen und sogar die Bibel lesen und sie auch auswendig kennen. Aber wenn wir die Beziehung, die direkte, persönliche Beziehung zu Gott nicht pflegen, dann werden wir zu Heuchlern. Wir können alles hier im Kopf haben, ist alles unnützlich. Die Bibel kennen und so weiter kann nur jetzt eine Ergänzung sein für unsere Beziehung zu Gott. Natürlich brauchen wir die, unsere Beziehung anzufangen. Okay, ohne sie können wir die Beziehung zu Gott überhaupt nicht haben. Okay, wir brauchen sie, um die Beziehung anzufangen. Und nachher auch die Beziehung jetzt zu verbessern und so weiter. Aber die Beziehung ist das Wichtige, dass wir die Zeit nehmen. Zeit nehmen. Und Siegfried hat vorher gesagt, dass viele werden gewalttätig, weil sie denen nicht genügend Liebe und Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und wie schenken wir Aufmerksamkeit anderen Leute? Es gibt viele, die denken, ich arbeite jetzt mich kaputt, 16 Stunden am Tag, ein ganz schönes Haus zu bauen, wo meine Frau da drin ist. Und jeden Tag zum Friseur und sich schminken lassen kann und jedes Jahr ein nagelneues, schönes Auto. Und meine Kinder, denen schenke ich jede Woche ein neues Spielzeug, ein neues Computer, ein neues Handy und so weiter. Und dann ist alles gut und ist alles in Ordnung. Aber Zeit für den habe ich nicht, weil ich muss dann so viel arbeiten. Das Geld zu beschaffen, das alles jetzt zu halten. Aber genau das ist das Wichtigste. Die Beziehung. Aufmerksamkeit schenken. Zeit schenken. Das ist wichtiger als schöne Klamotten und schönes Haus und schönes Auto und so weiter. Zeit füreinander haben. Und genau das mit Gott. Wir können so vieles für Gott tun. Riesenarbeit für Gott machen, riesige Sachen bewegen, riesige Evangelisationskampagne organisieren, tausende Leute auf der Straße evangelisieren. Aber die Frage ist, wie viel Zeit habe ich selber mit Gott? Wie viel Aufmerksamkeit schenke ich Gott? Höre ich überhaupt, was er mir sagt? Es gibt so ein starkes Wort von Apostel Paulus, das sagt, alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Was bedeutet das? Dass die Menschen, die diese Beziehung nicht haben zu Gott, die tun vieles, okay, die tun vieles, aber die hören nicht, was Gott möchte, dass sie tun. Und manchmal kann es auch uns passieren, dass wir vieles tun, was Gott überhaupt nicht verlangt hat von uns. Weil wir nicht seine Stimme gehört haben, weil wir nicht ihn persönlich gesucht haben. Und auch Gebet. kann missverstanden werden. Wisst ihr, das Gebet verschiedene Stufen hat. Verschiedene Stufen und die soll man auch laufen. Die erste Stufe nenne ich Dankbarkeit. Danken. Ist total wichtig, sagen Gott Danke für diesen Tag, für dieses Essen, für die Gesundheit und so weiter. Ist total wichtig. Aber wir müssen auch zu einer anderen Stufe gehen und Gott loben. Es ist schon schwer zu sagen, Gott, danke, dass es dir gibt. Ja, das ist schon praktisch ein bisschen weniger selbstsüchtig, wenn wir nicht nur jetzt um uns drehen und Gott loben und sagen, Gott, du bist so schön. Gott, du bist so gut. Gott, ich danke dir für deinen Sohn. Das ist ein Lobpreis. Und es geht immer weiter. Und ich möchte, dass wir die anderen Stufen auch erreichen. Flehen zum Beispiel ist eine interessante Stufe. Flehen, intensiv beten und laut. Laut, das hat mir Gott ganz deutlich gemacht, schon in den letzten Monaten. Wenn ich irgendwas Gott bitte, jetzt in Gedanken, nur in Gedanken, dann wird es ziemlich, die Chance, dass dieses Gebet erhört wird, ist viel, viel kleiner, als wenn ich laut bete. In lauter Stimme. Muss ich jetzt nicht schreien, aber in Stimme, mit der Stimme. Und die Chance, dass dieses Gebet erhört wird, ich sage aus meiner Erfahrung, ist kleiner, wenn ich mit lauter Stimme bete, als wenn ich mich hinknie und in lauter Stimme bete. Ne? Ich sage einfach aus eigener Erfahrung. Und warum ist das so? Natürlich, weil Gott möchte, dass wir uns demütigen. Dass wir erkennen, dass er Gott ist. Das ist total wichtig. Was ist Glaube? Erkennen, dass Gott Gott ist. Ein bisschen so lächerlich dieser Satz, aber es ist total wichtig, dass wir erkennen, dass er der Schöpfer, dass er der König ist, dass er die Autorität hat. Dass wir das erkennen und ernst nehmen. Nicht nur erkennen, ja, okay, Gott ist mächtig. Nee, aber auch hier, in mein Leben, dass er mächtig und der König ist und so weiter, in mein Leben. Und das mit dem Mund. Ich habe gelesen, Römerbrief, wenn ich mit dem Herzen glaube und mit dem Mund bekenne, mit dem Herzen glaubt man zur Rechtfertigung und mit dem Mund erkennt man zur Errettung. Das mit dem Mund bekennen ist wichtig. Und darum glaube ich, dass Gemeinden mit zu viel Wert legen auf der Stille. Das ist nicht so ganz im Sinne Gottes. Es ist toll, eine laute Gemeinde sein. Und Psalm 150 hilft total als Argument für mich, ne? Weil da steht, lobt Gott mit und da kommt eine ganze Liste von lauten Instrumenten mit Schlagzeug und mit Harfe und mit alles, was viel Krach macht. Lobt Gott mit Power, ne? Lobt Gott mit Freude, mit, ne? Nicht nur Freude hier ganz drin im Herzen, so wie, ne? Manchmal, manche sagen, ich freue mich im Herrn, mein Herz ist voller Freude, ne? Mein ganzer Körper ist voller Freude und so, ne? Nur mein Gesicht nicht und mein Mund nicht, aber sonst alles, ne? Das ist natürlich irgendwie, klappt das nicht, passt das nicht zusammen. Wenn ich sage, ich bin voll Freude, das heißt auch mein Gesicht, mein Mund, meine Worte, die Art und Weise, wie ich singe, singt auch voller Freude. Halleluja, das ist auch ein Fluch über Deutschland. Diese Stille, diese religiöse Stille, immer da sitzen mit dieses Gesicht, langes Gesicht und denken, so muss ein Christ sein. Still und traurig. Falsch. Ist falsch. 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 Entspricht nicht der Bibel. Entspricht nicht der Bibel. Ich schreibe momentan dieses Heft über Jüngerschaft und das ist ziemlich fertig. Und einer der Themen, wundert euch, einer der Themen, die ich gewählt habe für das Erste, was ein Neubekehrter lernen muss, Begeisterung. Ich habe so viele Bibelverse gefunden, die sagen, seid brennend im Geist. Und viele andere, die das Ähnliche sagen. Freut euch im Herrn, alle Zeit. Lobt den Herrn, alle Zeit. Laut, lobt laut den Herrn und so weiter. Halleluja, Halleluja. Der Ausgangspunkt war, beten auch mit dem Lippen, beten auch laut. Als ich mich heute hingekniet habe, da sage ich einfach für den Herrn zu loben. Ich konnte auch mit meinen Lippen beten, weil sehr oft knie ich mich dahin und ich bete nur in Gedanken. Und das ist auch ein geistlicher Kampf, das ist auch ein Sieg für den Feind, weil er uns so unterdrückt, er uns so runterdrückt, dass wenn wir uns da hinknien, weil da ist auch ein Moment, wo wir diesen Gottesdienst gewinnen. Ne? Wo wir sagen, wo wir erreichen, dass Gott hier diesen Gottesdienst, durch diesen Gottesdienst etwas tut in den Herzen der Leute, die hier mitmachen, ist da, wenn wir beten. Auf dem Weg hierher, ich bete die ganze Zeit im Geist oder die meiste Zeit, bete ich, dass Gott hier diesen Gottesdienst bewegt, benutzt, aber auch wenn ich mich da hinknie und bete. Aber ich spüre diesen Kampf ganz stark und ich kann sehr oft nicht mit den Lippen beten, weil dieser Kampf so stark ist. Aber heute konnte ich das, Halleluja, weil ich diese Woche mehrmals, ganz früh am Morgen, viele Minuten lang gebetet habe. Das sage ich nur, den Herrn zu loben und euch zu ermutigen, nicht hier mich als Maßstab zu stellen, weil ich kenne viele Leute, die nicht nur 15 Minuten beten, die beten 8 Stunden am Tag und jeden Tag und so weiter. Es gibt Leute, die, ja, ich kenne einen Pastor in Brasilien, den ich sehr bewundere, der nimmt sich manchmal so ein Wochenende, wo er alles ausschaltet, händet und so weiter und geht zu einer Wohnung und bleibt da und fastet 2 oder 3 oder 4 Tage pausenlos und betet da die ganze Zeit, kniet sich hin und betet nur jetzt 2, 3 Tage pausenlos oder so. Natürlich muss er auch schlafen, aber ne, solche Sachen. Es gibt auch Leute, die berufen sind, monatelang zu beten oder solche Sachen. Das kann ich nur vom Weiten gucken, ne, momentan. Aber ich hoffe, das wird immer besser, auch in unserem Leben, in meinem Leben und in euer Leben, solche Sachen, dass wir mehr beten, dass wir unser Kampf, der Ergebnis dieses Gottesdienstes, kommt nicht von wie viele tausende Worten wir hier blabbern hier vorne, aber es kommt von unseren Knien. Amen. 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 Halleluja. 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 Ich möchte, dass wir wirklich nach Hause gehen und mit dieser Gewissheit, dass dieser Text, wenn wir glauben, dann können wir Sachen beten, dann können wir Sachen prophezeien und diese werden auch geschehen. Aber dafür brauchen wir die richtige Einstellung, den richtigen Glauben. Was bedeutet Glaube? Die richtige Motivation, den Reich Gottes in erster Stelle zu tun. Und im Jakobus Kapitel 4, Vers 3, wenn jemand das lesen könnte, da wird erklärt, warum viele, aber ganz viele Gebete nicht erhört werden. Kapitel 4, Vers 3. Ja? Ihr betet, aber wer bietet, aber bekommt nichts, weil ihr falsch betet. Falsch beten. Weil, wenn wir noch beten für uns, müssen wir uns bekehren. Sage ich ganz klar und deutlich: Wenn wir noch beten für uns, müssen wir uns bekehren, weil wir gar nicht Christen sind. Weil der Sinn des Lebens eines Christens nicht sich selbst ist, sondern Jesus und sein Reich. Ich bitte nicht für Gott, dass er mich segnet, dass er mir die Sachen gibt, die ich brauche. Natürlich brauche ich Sachen, Essen und so weiter. Das weiß er gar alles, weiß er schon. Der weiß alles. Für Gott fehlt es nicht an Informationen. Gebet ist die Pflege der Beziehung zu Gott. Und zu fragen, was er für mich hat. Was soll ich tun für ihn heute? Wie soll ich mein Leben führen heute? Fragen und auch die Antwort, auf die Antwort warten, hören. Die Antwort warten. Ganz ehrlich und auch verändern. Wenn er sagt, so und so möchte ich, dass du handelst, dann sollen wir das auch tun. Eine Gegebenheit habe ich hier aufgeschrieben. Es ist wichtig, die zu erzählen, nur Gott zum Lob und Preis. Und solche Sachen passieren jeden Tag. Aber eine kleine Erzählung. Ich lese da mal vor. Da steht,
Ich selber habe das geschrieben. Wir hatten Urlaub in Südfrankreich und waren noch nie in Spanien gewesen. Das war vor 4 Jahren oder 5 Jahren. Es waren 5 Stunden Autofahrt Entfernung von diesem Platz in Südfrankreich bis zur Grenze von Spanien. Der Hinweg und der Spaziergang waren sehr schön. Wir sind ganz früh losgefahren und 5 Stunden und dann spazieren. Aber die Rückreise zeigte sich schwierig. Es kamen plötzlich dunkle Wolken im Himmel und meine Kräfte gingen aus. Ja, den ganzen Tag spazieren, 5 Stunden reisen und spazieren, war kräftezehrend. Meine Kräfte gingen aus. Es fing an, windig zu werden und eine halbe Stunde lang schüttelte der Wind unser Auto. Wir kamen nur langsam voran. Ich war am Ende meiner Kräfte und es fehlten noch circa 3 Stunden Fahrt. Falls es gutes Wetter wäre, aber mit schlechtem Wetter würde es noch vielleicht 6 oder viel mehr dauern. Und ich war schon am Ende. Ich habe im Geist gebetet, Gott hilf uns. Plötzlich habe ich den Glauben bekommen und ich habe laut gesagt, Wind, höre auf im Namen Jesu. In weniger als 5 Minuten hat der Wind aufgehört und wir konnten in der freien Autobahn schnellstmöglich zu unserer Unterkunft. Halleluja. Halleluja, Halleluja, das ist tatsächlich passiert. Halleluja, Amen, Amen. Und solche Wunder passieren immer wieder. Aber in diesem Fall war es so, wie Jesus gesagt hat, spreche zu diesem Berg, wirf dich ins Meer und so. In diesem Fall, ich habe gesagt, Wind, hör auf. Und in 5 Minuten war der Wind aus, die Straße war leer, war durch den Regen, war sauber sozusagen. War kühl, war angenehm und wir sind ganz schnell nach Hause gekommen. Amen. Das ist ein Wunder. Das passiert, das können wir können das tun, wir dürfen das tun, wir sollen das tun. Die Autorität, die Jesus uns gibt, sollen wir benutzen.
Amen.
Amen. Sollen wir benutzen. Wir sollen uns nicht schämen, wir dürfen uns nicht schämen und nicht jetzt sagen, nee, aber und so weiter, ich bin so klein und so, ich bin ein Nix. Ist doch wahr, wir sind nichts, aber wenn Jesus uns diese Autorität gegeben hat, sollen wir dann die auch benutzen. Das ist natürlich kompliziert, weil der alte Mensch, der Fleisch, der will immer diese Autorität haben, um alles zu erreichen, um alles zu bekommen, was die Augen so toll finden, was die Augen füllt. Aber genau das will uns Gott nicht geben. Darum müssen wir uns einstellen, anders einstellen und diesen Glauben, diesen Vertrauen, diese Geduld vor Gott und dieses Gebet haben. Und auch dieser Glaube, ich habe hier geschrieben, ich habe den Glauben bekommen. Weil dieser Glaube, ich glaube, dass wir müssen auch diesen Glauben bekommen. Das heißt, weil Jesus hat gesagt, Johannes Kapitel 14, Vers 14. Könnte jemand vorlesen? Johannes Kapitel 14, Vers 14. Total wichtiger Vers von Jesus, den wir richtig verstehen müssen.
Wenn ihr bitten werdet in meinem Namen, so werdet
ihr. Seht?
Amen.
In meinem Namen.
Ja, wir müssen hier denken, was bedeutet in meinem Namen? Weil früher habe ich das so gelernt, dass dieser Vers Folgendes bedeutet. Du musst jedes Gebet mit dem Satz enden, im Namen Jesus, Amen. Oder im Namen Jesu, Amen. Das soll dieser Vers bedeuten. Aber genau das bedeutet es nicht. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass dieser Satz, im Namen Jesu, Amen, praktisch ein magisches Ausdruck ist, ein magischer Satz, mit dem wir Gott unter Druck setzen, dass er tut, was wir wollen. Wir gehen zu Gott und sagen, Gott, gib mir das und das im Namen Jesu, ich befehle es dir. Dann haben wir nichts verstanden, um was es geht. Es geht nicht darum, diesen Satz zu benutzen, im Namen Jesu. Letzten Gottesdienst, den wir hier hatten, habe ich darüber gesprochen. Die Taufe im Namen Jesu. Es geht nicht um den Satz im Namen Jesu. Es geht, dass man das macht. Dass man mit ihm verbunden ist. Und hier heißt es, dass wir es tun in seiner Stelle. Wir müssen zu Gott beten in Stelle Jesu. Das heißt, beten so wie Jesu beten würde.
bitten das, was Jesus bitten würde. Und das heißt, im Namen Jesu bitten. Ne, weil dieser Satz ist doch ein bisschen komisch. Er sagt, alles, was ihr mir in meinen Namen bitten werdet. Ist total komisch, ne? Total komisch. Das heißt, Jesus sagt, alles, was wir ihm in seinen Namen bitten werden. Das ist total komisch. Aber wenn wir das verstehen, das heißt, in seinen Namen, das heißt, in seinen Geist, das heißt, mit seiner Ansicht, mit der Art und Weise, wie er das tun würde, mit den Zielen, die er hat. Wenn wir zu Jesus gehen und Sachen bitten, die völlig gegen seine Ziele sind, gegen sein Reich sind, die uns geistlich nicht helfen, dann wird er die uns nicht geben. Ne? Ich kann beten und diesen Satz vergessen im Namen Jesu, Amen. Ich kann das vergessen, ist kein Problem. Weil wichtig ist, dass das, was wir bitten, im Einklang ist mit den Zielen Gottes. Amen. Und dann werden wir es auch bekommen. Und darum ist wichtig, dass wir Gott bitten, dass er in uns lebt, dass wir auch verstehen, welche Ziele er hat. Oder noch besser, dass seine Kraft uns verändert, dass wir ähnlicher werden wie er. Das ist total kompliziert, ne? Total kompliziert. Kompliziert, weil ich versuche mir vorzustellen, wie Jesus war. Gütig, liebend, aber trotzdem hat er einen Strick genommen und auf den Tischen gehaut und die ganzen Sachen umgeworfen und geschrien und gesagt, weg hier von dieses Haus, das ist ein Gebetshaus, ihr Heuchler, ihr Pharisäer, und hat alle Leute verkloppt oder ne, auf die ganzen Tischen gedreht. Tischen um, bitte nicht lachen. Das meine ich jetzt ein bisschen so bildlich, dass ihr versteht, was Jesus gemacht hat. Und dann denke ich, aber der war so gütig und so liebvoll und wie passen die Sachen zusammen? Ne? Das heißt, Liebe ist nicht immer so Gesülze und nicht immer Schokolade. Ne? Liebe heißt auch die Wahrheit sagen. Der hat denen gesagt, ihr Rassen von Ottern und so weiter. Ihr werdet alle verloren gehen, wenn ihr euch nicht bekehrt und so. Und ihr müsst euer Leben ändern. Und wenn Jesus vor 5000 Leute war, dann konnte er auch nicht so predigen. Ne? Liebe 5000 Leute, hört zu, was ich sage. Ne? Er musste ja doch seine Stimme erheben und laut sprechen. Ohne Mikrofon. 5000 Leute. Aber er war gütig und liebvoll. Das ist eine Herausforderung für mich, das zu kapieren. Wie kann ich so gütig, liebvoll, aber trotzdem voll Wahrheit und stark. Jesus hat uns nicht als Feiglinge, Loser und Jesus hat uns nicht als solche geschaffen. Ne? Dafür hat er uns nicht geschaffen. Er hat uns geschaffen zum Sieg und für den Sieg müssen wir kämpfen, müssen wir stark sein. Aber trotzdem liebvoll, trotzdem gütig. Es ist eine riesen Herausforderung. Nur der Geist Gottes kann uns leiten in jeder Situation. Wann ist die Zeit, zärtliche Worte zu sagen? Und wann ist die Zeit, harte Worte zu sagen? Und da gibt es einen interessanten Bibelvers in Jesaja, wo steht, der wird den Dolch, der noch brennt, nicht treten. Jesus hat die Menschen, die schwach, die krank, die gebrechlich waren, die hat er nicht getreten. Die hat er nicht gehaut. Welche hat er gehaut? Die reich waren, die anderen betrogen haben, die anderen was Schlechtes angetan haben, die anderen beraubt haben. Die hat er getreten, wie ich vorher bildlich gezeigt habe. Ne? Das heißt, es gibt den Moment, wir müssen diese Unterscheidung haben. Wann ist die Zeit? Und das muss uns der Heilige Geist sagen. Wann ist die Zeit? Mit welcher Person müssen wir sanft sein und mit welcher Person müssen wir hart sein? Die Leute, die Wahrheit nicht erkennen wollen, die Leute, die nicht gehorchen wollen, mit denen war Jesus hart. Die hat denen die Wahrheit ins Gesicht gesagt und alle Heuchler und Lügner und Rassen von Ottern genannt. Und wenn, ich denke, wenn wir diese Unterscheidung haben, dann können wir auch diesen diesen Glauben empfangen, wie ich auch diesen Moment in dieser Reise, dieser Glaube empfangen habe. Das heißt, diese Erleuchtung, quasi ein Wort von Gott, der mir aufs Herz gelegt hat, wenn du das jetzt tust, dann werde ich das auch tun. Wenn ich jetzt da rausgehe und sage, es regnet, soll, ne, Regen falle oder so, dann wird es wahrscheinlich nicht fallen. Einfach, weil ich auch dafür praktisch ein Befehl Gottes empfangen muss. Ein Zeichen Gottes in mein Herz, dass ich das tun soll. Ja, weil Glaube heißt gehorchen, Gott gehorchen. Und Gott gehorchen heißt das tun, was er uns sagt. Und wenn ich irgendwas tue, was er mir nicht gesagt hat, dann wäscht er seine Hände darauf. Das heißt, er muss uns das auch aufs Herz legen, das zu tun. Wie Petrus ist auf der Wasser gelaufen. Und warum habe ich das schon 100 Mal versucht und es hat nie geklappt, auf dem Wasser zu laufen? Weil Jesus ihm gesagt hat, komm. Und nur wenn Jesus sagt, komm, können wir auch über das Wasser laufen. Wenn wir selber sagen, ich werde auch jetzt auf dieses Wasser laufen, im Namen Jesu, und dann gehen wir runter. Und ja, warum funktioniert das nicht? Weil Jesus muss das uns sagen. Und wenn wir diese Beziehung zu Gott haben, und Gott zeigt es uns, ich soll diesem Berg sagen, reiß dich da, wo du bist, und werf dich im Meer. Wenn Gott mir das aufs Herz legt, ich soll das sagen, dann werde ich das tun und es wird auch passieren.
Amen.
Amen. Amen. Und das heißt, dieser Glaube, das müssen wir suchen, diese Beziehung, dass unsere Ohren so gestimmt sind auf die Stimme Gottes, dass wir auch das hören, wenn Gott uns sagt. Ne? Weil es gibt viele Leute, die so ihr Gebetsleben so kaputt gemacht haben, weil sie immer Gott nicht gehorchen, und dann spricht Gott auch nicht. Gott hört irgendwann mal auf zu sprechen, wenn er den Leuten die Sachen sagt und die nicht tun. Und dann sagt Gott, okay, du hörst nie, was ich sage, dann spreche ich auch nicht mehr. Das heißt, wir müssen auch diese Gehorsamkeit pflegen. Wir müssen auch Gott beweisen, dass wir gehorsame Kinder sind. Und das fängt immer klein an. Viele möchten, Gott, wenn du mir befehlst, ein Missionar in Pakistan zu sein oder in, noch besser, Nordamerika, das ist viel besser. Dann werde ich das tun. Oder wenn du mir befiehlst, ein Prediger im Fernseher zu sein. Halleluja. Aber hier, diesen Boden zu kehren, nee, Gott, das ist für mich zu wenig. Das zu tun, nee, das überlasse ich lieber, Tatjana oder so, Entschuldigung, Tatjana, ich wollte oder irgendjemand, das überlasse ich irgendeinem. Weil ich will, dass Gott mir sagt, ich soll da oben. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Gott bereitet uns auf die großen Sachen vor, durch die kleinen. Er prüft unsere Demut, unsere Gehorsamkeit. Halleluja. Amen. Amen. Danke für eure Geduld.